Beck der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch. Kapitel 4. In den Tümpel. Zweiter Teil.
Ich hab dir gleich gesagt, das wird nichts. Da, jetzt purzeln die ganzen Nüsse runter. So ruhig kann er ja gar nicht laufen. So eine Rattenkacke, ey. Die waren alle noch gut.
Wir können doch einfach in sein Fell malen. Fast wie damals im Ufersand von Marmir. Da, schau, ich mach Kreuze und du Kringel. Oder Flecken bei dem Fell.
Das könnte funktionieren. Wenn's nicht noch windiger wird.
Sprach das Eichhörnchen Kipp auf dem Rücken des Bären Altobello zu ihrem neuen Mitreisenden, der sie nun schon seit kurz hinter ihrer nächtlichen Rasthöhle begleitete, nachdem er ihnen gleich am Morgen aus weiter Ferne den Pfad, den Eichhörnchen Bär und der Hirsch Lope nach Norden reisten, gen Süden hinab zugerufen hatte.
»Halt! Stopp! Entschuldigung! Hilfe! Waldwache! Hier! Hallo! Ich habe eine Anzeigung zu machen!«
Ein nicht mehr ganz junger, wenngleich nicht wirklich alter Dachs, der ihnen während dieser Worte unablässig zugewunken hatte, kam ihnen sogleich nachdrücklich, wenngleich nicht wirklich schnell, entgegengestapft, während Lope, der einzig anwesende Waldwachenbeamte, schon allein aus schnell erwachsener Gewohnheit, den Blick des Eichhörnchens suchte. Dieses reagierte umgehend mit einer Mischung aus Kopfnicken und Schütteln bei zeitgleichem Schulterzucken, was Lope wohl zu Recht als Gleichgültigkeit deutete, worauf er schließlich entschlossen dem Dachs entgegentrat, um sich anständig vorzustellen und gewissenhaft seiner Junior-Waldwachen-Inspektorenpflicht nachzugehen. Doch noch bevor er auch nur ein Wort sagen konnte, platzte es bereits aus dem Dachs, der nun fast zu ihnen aufgeschlossen hatte.
»Guten Tag, mein Name ist Tack und ich verklage das Adebarium und vor allem diesen Quacksalber Nafta Krokowski wegen Schwindelei, Täuschen, Lügerei und Betrügen. Deswegen.« Weil das ist alles nämlich eine ganz große Schweinerei.
Besonders beim letzten Wort nickte Junior-Waldwacheninspektor Lope Springinsfeld professionell verständnisvoll. Darauf sprach er schließlich.
Guter Herr Tag, ich kann nachempfinden Ihr empfundenes Unrecht, aber leider sind der Waldwache in dieser Sache die Hörner verschränkt. Lope Springinsfeld, der Name, Junior-Waldwacheninspektor Hidalgo, stets zu Diensten. Doch Sie müssen wissen, dass das Adebarium von Königsgnaden ein rechtsfreier Raum ist. Ganz wie Mostenbaug. Selbst wenn wir wollten, hätten wir weder Vollzugsgewalt noch überhaupt Zutritt. Und Sie wissen sicher selbst, wie schwierig allein dieser Teil ist, ohne Unterstützung der Einheimischen.
Klar. Aber, dafür bin ich jetzt extra nach Hidalgo gelaufen? Da hätte ich auch gleich nach Hause gehen können. Ach was, ich hätte zu Hause bleiben können, aber ich dachsel doof zum Adebarium und lass mich dabei Tag und Nacht belügen und betrügen. Und dann gibt's auch nur Tümpelsuppe und Käfer zum Fraß. Beim lieben Nefi. Und nichts davon hat meinen Rückenschmerzen geholfen. Eine ganze Woche war ich da und es zwickt immer noch alles wie am ersten Tag.
Mein Beileid, Dicker,
meldete sich da das Eichhörnchen vom Rücken des Bären.
Oh. Kipp, ich hab dich gar nicht, was ist denn mit deinem Auge passiert?
Na, lange Geschichte.
Ach, das tut mir leid, mein Freund. Ich weiß, wir waren nicht immer einer Meinung, vor allem beim Haufenlegen, aber ich würde dir nie was Böses wünschen.
Ich weiß. Aber wenn das da alles so fürchterlich ist, wie du sagst, hast du vielleicht einen besseren Vorschlag für mein Auge hier als den angeblichen Quacksalber im Adebarium?
Kipp lüftete nun wieder sein als Augenklappe fungierendes Birkenblatt, worauf die leere, eiternde Höhle zum Vorschein kam. Tack, der wie fast alle Tiere darauf zunächst schockiert große Augen machte, wandte sich dann allerdings nicht vor Ekel ab, wie die meisten anderen, sondern starrte mit zu kleinen Schlitzen gekniffenen Augen direkt in Kipps Gesicht, warf sogleich das Fell seiner Stirn in tiefe Falten und begann so offenbar schweigend zu grübeln. Als er nach einem gefühlten kleinen Weilchen noch immer unverändert dreinblickte und schwieg, sprach Kipp schließlich.
»Andere Frage. Läufst du immer noch genauso schnell, wie du denkst?«
Tack öffnete einmal groß und weit sein Maul und Augen, als wollte er etwas sagen, doch offenbar kam ihm direkt ein weiterer Gedanke, so dass er umgehend das Maul schloss, schnaufend die Augen zusammenkniff und sogleich wieder schweigend sein schwarz flankiertes, weißes Stirnfell in pelzige Falten warf.
Ja, dachte ich mir. Dann hätte ich folgenden Vorschlag. Alto Bello, meinst du kriegst meinen alten Kumpel hier auch noch ein Stück mitgeschleppt?
Der Bär musterte den Dachs.
Ja, klar.
Ach, perfekt. Dann kannst du uns unterwegs noch ein bisschen von diesem Vogel Nafta erzählen und wir setzen dich nachher am Adebarium ab. Klingt gut? Ja, dann kannst du dann entweder mit reinkommen und dich nochmal persönlich beschweren oder was, oder von da den Rest nach Hause laufen. Lebst du noch immer in Westbakaba?
Genau wie früher, da wo der liebe Nefi mich zu den Honigblüten geführt hat.
Der Dachs schloss für einen Moment andächtig die Augen und hob wichtig eine Pfote. Kipps Blick suchte den des Hirsches. Noch während sich beide augenrollend ihre Einigkeit bestätigten, sprach das Eichhörnchen.
Dachte ich mir. Ja, aber dann passt das ja. Dann komm, spring auf, Dicker, und wir klären den Rest unterwegs.
So zogen sie schon bald zu viert weiter gen Adebarium, wenngleich nicht mehr ganz so entschlossen und unaufhaltsam wie zuvor. Immer wieder mussten sie Halt machen, mal weil der Dachs kurz wieseln musste, mal weil er seinen Halt im Bärenfell verlor und plump hinabpurzelte, worauf er sich zunächst
nur ein kurzes halbes Meilchen
erholen musste, bevor er erneut den Bären besteigen konnte. Und einmal, gleich zu Beginn, musste er direkt wieder absteigen, weil er glaubte, dass ihm sonst schlecht würde, gerade weil er ja nichts gefressen hatte außer
Tümpelsuppe und Käfer und das bisschen Honig, was ich an der Grenze versteckt hatte.
Worauf ihn aber die anderen, insbesondere der bald imposant brummende Bär, schnell überzeugen konnten, seinen schwachen Magen für den Rest der Reise zu vergessen. Sowohl Lope als auch Altobello suchten mehrfach den Blick des Eichhörnchens, um sich zu vergewissern, ob es noch immer von den gemeinsamen Reiseplänen überzeugt war. Immerhin war seinetwegen höchste Eile geboten, auch wenn der Dachs mittlerweile erste Zweifel an den Heilfähigkeiten des Adebariums gesät hatte. Doch Kipp beschloss, Tuck zunächst einmal genau zuzuhören und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Wenn das bedeutete, dass er sie durch seine kleinen Kapriolen ein wenig aufhielt, dann war Kipp bereit, dieses Opfer für einen umfassenden Erfahrungsbericht zu bringen, zumal er bald bemerkte, dass die Anwesenheit des Dachses ihn deutlich weniger Kraft kostete, als er befürchtet hatte. Ganz im Gegenteil, trotz seiner störrischen Art schien Tuck dem Eichhörnchen gar ein wenig Kraft zu spenden. Vielleicht waren es die Erinnerungen an eine unschuldige vergangene Zeit, als Kipp noch beide Augen besaß und nicht von Wölfen und Riesenrindern gejagt wurde. Vielleicht war es schlicht die Tatsache, dass der Dachs ihn seinen alten Freund nannte und Kipp ihm das nicht nur glauben konnte, sondern er gar überzeugt war, dass es ausnahmsweise mal nicht die Gegenwart des Bären war, die dem Eichhörnchen die Freundschaft eines deutlich größeren Tieres sicherte. Der alte Tuck war zwar stur wie eine Schmeißfliege und oft stumpf wie die gefällten Eichen vor Castoreum, doch sein Wesen beraubte ihn zugleich jeglicher notwendigen Raffinesse, um überhaupt lügen zu können. Was er sagte, glaubte er, und was er glaubte, sagte er. Und nichts anderes wäre ihm in den Sinn gekommen. Dafür glaubte und sagte er allerdings auch wirklich viele Haufen Dinge, vor allem natürlich die Geschichte von dem einen lieben Nefi, der ihn einst zum Honig geführt haben sollte, aber auch unzählige, meist völlig unausgegorene Verschwörungstheorien gehörten zu seinem Repertoire, nach denen zum Beispiel
das Gefieder
gemeinsame Sache gegen das unwissende Bodenvolk machte.
Oder zumindest machen könnte. Ich weiß es ja nicht. Kann ich fliegen? Nein. Ich kann vieles nicht. Ich kann mich auch nicht mit meinen Bartgenossen in Wipfeln und Wolken verabzwitschern, um auf das ahnungslose Bodenvolk runterzuscheißen. Aber die können das. Und wer soll sie davon abhalten,
führte er aus, was vor allem das Eichhörnchen so herzlich zum Lachen brachte, wie es sich das selbst vor den Donnerbergen nur wenige Male in seinem Leben gestattet hatte. Zuletzt davor wohl ausgerechnet, als er über Tuck gelacht, an dem Tag, an dem Kipp einst Rix kennengelernt hatte. Und nun lief Kipp gar Gefahr, seine Wunde zu reizen, nicht zuletzt, da er bald spürte, wie sein gesundes Auge dank Tuck gar Tränen lachte. Doch für diesen Moment war ihm das völlig egal. Wer wusste, wie oft er in diesem Leben noch würde lachen können, wenn der König mit Sicherheit bald ihren Kopf verlangte. Was machte es da, ob sein Auge einmal mehr eiterte oder nicht? Es tat ihm einfach gut, den alten Tuck wiederzusehen und für einen kurzen Moment im Schatten seiner urkomischen Ignoranz zumindest einen Teil der eigenen Sorgen zu verdrängen. Kipp hatte zu Beginn gar kurz darüber nachgedacht, den Dachs einzuweihen, ihn zu warnen, mit wem oder was in Königs Augen er sich hier eigentlich einließ. Doch war er einerseits sicher, dass Tuck in seiner Sturheit ohnehin nichts an seinen Loyalitäten geändert hätte, zumal er für Autoritäten, außer dem einen lieben Nefi selbstverständlich, noch nie viel übrig gehabt hatte. Und andererseits wusste Kipp aus Erfahrung, dass die Ignoranz dieses Dachses ihn in manchen Momenten geradezu immun gegen Dinge machte, die er nicht wusste oder nicht wissen wollte. Damals hatten sie einmal am Ufer des Lamech mir gewettet, dass der Dachs auf einem bestimmten Ast nicht schwimmen können, sondern direkt untergehen würde, da Kipp kurz zuvor noch selbst auf diesem gestanden, wobei der fragliche Ast schon seinem zierlichen Eichhörnchenkörper komplett nachgegeben hatte. Als der Dachs dann allerdings frohen Gemüts besagten Ast einfach unter seine Achseln klemmte und so bald freudig lachend in der Strömung trieb, ohne auch nur eine Pfote zu bewegen, begann der junge Kipp gar zu zweifeln, ob an Tacks Geschichte von seinem einen lieben Nefi, der ihn einst erwählte, um ihn zum Honig zu führen, nicht vielleicht doch etwas Wahres war. Selbstverständlich verwarf er solche Gedanken wieder so schnell, wie sie kamen, aber der Dachs schien nicht selten durch sein Unwissen gar Naturgesetze ignorieren zu können, und so hatte Kipp es bald aufgegeben, ihm seine eigenen Wahrheiten aufzuzwingen, wenn diese von Tack ohnehin nur abperlten wie der Regen vom Blätterdach des Trüffelhains. Deshalb beschloss Kipp auch nun, zahllose Monde später, auf dem Weg zum Adebarium, dem Dachs die gesamte Wahrheit über ihre Eile, zu der mindestens ein Wolf und ein Wisent, wenn nicht mittlerweile deutlich mehr Verfolger zählten, zumindest für den Moment zu ersparen. Und er sollte nie erfahren, wie weise diese Entscheidung sich eines Tages erweisen sollte. In jedem Falle brachte Tack ihn für den Rest ihrer Reise auf andere Gedanken, sowie ein ums andere Mal mit seiner einfältigen Art herzlich zum Lachen, so dass Kipp es schließlich auch verschmerzen konnte, dass Tack offenbar nicht viel Konkreteres über das Adebarium und seinen mysteriösen Vorsteher Nafta Krokowski zu entlocken war, als die immer gleichen Vorwürfe, dass es dort nur Tümpelsuppe und Käfer zum Fraß gab, er immer noch ganz schlimme Rückenschmerzen habe und sich dort sowieso alles um Schwindelei, Täuschen, Lügerei und Betrügen handele. Sie erfuhren zwar auch, dass Adebar Krokowski ein ganz subsekter Vogel und noch dazu Ausländer von einer Insel namens Talos war, was der Dachs beim lieben Nefi ganz ungehört fand, aber darüber hinaus hatte sich der Oberstorch in Tacks Erzählungen nichts zu Schulden kommen lassen, wie Junior Waldwacheninspektor Lope Springinsfeld mehr oder weniger amtlich feststellte, in jedem Falle nichts, wofür die Waldwache ihn hätte belangen können, selbst wenn das Adebarium kein rechtsfreier Raum gewesen wäre.
Aber, ihr müsstet sehen, wie der einen dabei anguckt und wie der mit einem redet. Ganz ernämisch soll man aussehen, sagt er immer. Und dass man Luftkur braucht. Luftkur und Tümpelsuppe. Das und ein guter Adebar bringen alles wieder in Ordnung. Angeblich. Das Allerwichtigste ist aber immer die Ernährung, sagt er. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Ernährung, das Wichtigste. Und dann gibt's da nur Käfer und Tümpelsuppe. Und da baden dann sogar noch den ganzen Tag diese einbeinigen Mongos drin,
erklärte Tack, wobei er schnell ergänzte, dass es sich bei zuletzt erwähnten offenbar auch um
Mangos oder Mingos
handeln konnte. In jedem Falle wohl große, dürre Zugvögel mit Hakenschnabel.
Auch Ausländer,
von denen allerdings keiner unserer Helden je zuvor gehört hatte. Da aber selbst diese wenig hilfreichen Informationen zwischen den langen Tiraden über die Tümpelsuppe und die allgemeine Lügerei im Adebarium rar gesät waren und Kipp bereits im Vorfeld geahnt hatte, dass es so oder so ähnlich laufen würde, hatte er schließlich beschlossen, mit seiner neu gewonnenen Energie die seltene Gelegenheit zu nutzen, einer altgeliebten und lang vernachlässigten Leidenschaft nachzugehen. Also zauberte das Eichhörnchen vor den staunenden Augen des Dachses einige Proviantnüsse aus dem in seinen Sattel integrierten Vorratskobel mit den Worten:
Deshalb heißt das Ding ja auch Sattel und nicht Hungerel.
Und überließ sie direkt dem umgehend unwiderstehlich liebenswert darum bettelnden Dachs, nur um ihm sogleich noch mehr Nüsse zu präsentieren und Tack damit zu einer Partie Haufenlegen herauszufordern, auf das der Sieger nach guter alter Tradition die Spielsteine fressen dürfe, was sich der hungrige sowie leidenschaftliche Spieler Tack natürlich nicht zweimal sagen ließ. Zu beider Enttäuschung allerdings sollte das resultierende Spiel zu wenig führen, da zunächst die Nüsse vom Rücken des unentwegt entschlossen voranpreschenden Bären purzelten und schließlich auch die Versuche, mit den Pfoten Muster in sein Fell zu malen, kläglich scheiterten. So gaben sie es schließlich irgendwann auf, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie mittlerweile bereits die ersten Ausläufer des Moores erreicht hatten und die nun sumpfige, bald im Nebel versinkende Landschaft ihre volle Aufmerksamkeit verlangte. Schnell bemerkten Altobello und Lope, dass der Boden jedem ihrer Schritte nachgeben konnte und sie im Morast einzusinken drohten, wenn sie nicht vorsichtig waren, weswegen sie bald nur noch langsam vorankamen.
Du hättest uns ja auch echt mal warnen können, ey,
warf Kipp dem Dachs vor, doch dieser machte auf seine unnachahmliche Weise zunächst nur große Augen, um dann wie üblich sein weißes Stirnfell in Falten zu werfen und das Eichhörnchen mit zusammengekniffenen Augen anzustarren. Schließlich erklärte er hätte zu keinem Zeitpunkt Probleme mit der Bodengeschaffenheit gehabt, Ganz im Gegenteil, wäre der Gang durch das weiche Moor noch das angenehmste an seinem Aufenthalt gewesen, für seinen Rücken in jedem Fall. Und während Tuck so bald in eine Tirade über die Härte des gewöhnlichen Waldbodens abdriftete,
ja, kein Wunder, wenn alle immer dieselben Wege festtrampeln. Alle laufen immer nur da lang, wo alle anderen langlaufen. Und wenn ich da langlaufe, krieg ich Rückenschmerzen. Aber nur in der Weisheit und Güte des einen Nephi kann man den eigenen Weg und die richtige Bodenhärte finden.
Begann Kip ihn spätestens zu ignorieren, als Tuck andächtig eine Pfote hob, auch wenn das Eichhörnchen noch ein oder zweimal ob der urkomischen Einfältigkeit des Dachses kichern musste. Doch Kips Aufmerksamkeit, beziehungsweise die seines wachsamen Auges, galt nun voll und ganz dem von Schlingpflanzen zugewucherten Sumpfboden, weshalb sie schließlich auch das letzte Stück ihrer Reise ohne besonderen Zwischenfall absolvieren sollten. Und so erreichten Eichhörnchen, Bär, Hirsch und Dachs irgendwann am späten Nachmittag das Südufer des Grenzbaches zum Adebarium. Zwar sollte es noch mindestens 2 Weilen dauern, bis die Sommersonne tatsächlich unterging, doch es war schon den ganzen Tag recht bewölkt gewesen, und so wirkte es im dichten Sumpfnebel bereits, als stünde die Nacht kurz bevor. Eine Illusion, die durch das konstante Gekröte und Gezirpe, das aus den allgegenwärtigen Pfützen und Schlingpflanzen zu hören war, noch verstärkt wurde und nur typisch für das Adebarium war. In dieser Gegend wusste man nie wirklich, ob es Morgen, Mittag oder Abend war. Selbst die Nacht ließ sich, vor allem bei Vollmond, manchmal kaum unterscheiden. Und so befand man sich allein aufgrund des Klimas konstant in einer zeitlosen Parallelwelt, wie Kip und Altobello bald nur allzu leidvoll erfahren sollten. Zunächst galt es jedoch, die zahllosen, wachhabenden Ratten, welche sich sogleich am gegenüberliegenden Ufer des Grenzbaches versammelt hatten, vom Einlass des Eichhörnchens zu überzeugen, was sich, wie erwartet, nicht ganz einfach gestaltete. Die wortführende Ratte, ein wuchtiges Exemplar, deutlich größer als Kip, das sich auch durch sein vernarbtes weißes Fell klar von den anderen unterschied, hatte dabei schnell erstaunlich höflich, wie nachdrücklich klargemacht, dass man einen Hirsch der Waldwache und einen ehemaligen Patienten, der wiederholt die für die Genesung essentielle Ruhe des Adebariums gestört habe, grundsätzlich nicht hereinlassen dürfe. Und dass das Eichhörnchen besser eine äußerst überzeugende Geschichte vorzutragen hätte, um nicht das gleiche Schicksal zu erfahren. Doch wie Kip im Begriff war, seinen Fall zu schildern, war es zunächst ein letztes Mal der Dachs, der das Wort ergriff.
Ja, das hättet ihr wohl gerne gehabt, dass ich nochmal bei eurem Quatsch da mitmache. Nee, eure Tümpelsuppe dürft ihr schön alleine saufen. Beim lieben Nephi, nein danke. Und hoffentlich merken bald auch die anderen Tiere, welche Lügerei da bei euch abgeht. Aber Tuck hat genug gesehen. Schönen Dank auch. Tschüss Kip, viel Glück mit den Betrügern.
Sprach er, wandte sich ab und stapfte sofort trotzig nach Osten, als Junior-Waldwacheninspektor Lope Springinsfeld offenbar etwas einfiel und er dem Dachs schnell hinterhersprang, während Kip schließlich begann, mit den Ratten zu sprechen. Wobei verhandeln wohl das bessere Wort gewesen wäre, in jedem Falle wollte offenbar keines seiner Worte einen Unterschied machen und sie überzeugen, so dass er zuletzt wieder seine Augenklappe lüften musste, um schließlich doch die gewünschte Reaktion zu erhalten.
Dieser Anblick ändert natürlich die Lage. Eine gar scheußliche Infektion der Augenhöhle, da sehe ich von hier, dass sie hohl ist. Mein Beileid für das verlorene Auge, aber damit sind sie selbstverständlich und willkommener Gast im Tümpel.
Tümpel?
Jawohl, so nennen wir Einheimischen scherzhaft unsere Heimat. Es ist typisch Adebariumshumor, liebevoll abwertend über das größte und fortschrittlichste medizinische Institut der Welt zu sprechen, das uns allen eine Aufgabe und einen Sinn gibt. Das erdet, verstehen Sie?
Kip verstand. Zumindest behauptete er das, während er sich zugleich ein wenig wunderte, plötzlich so freundlich willkommen geheißen zu werden. Zu seinem noch größeren Erstaunen allerdings war der nächste Schritt, den er vorher eigentlich als das größte Problem angesehen hatte, direkt mit aus dem Weg geräumt. Nicht nur zögerten die Ratten, nicht einen Happen lang Altobello ebenfalls hereinzulassen, ganz im Gegenteil schienen sie an dem kerngesunden Bären sogar deutlich interessierter als an dem Eichhörnchen, hingen doch vom ersten Moment an ihre leuchtenden Augen an Altobello. Und das, wie Kip irritiert bemerkte, ohne die übliche Furcht, die sonst jedes andere Tier bei seinem Anblick auf die ein oder andere Art zeigte. Nicht die Ratten. In ihrem strahlenden Blick steckte gar etwas Erwartungsvolles. Wenn Kip es besser gewusst hätte, hätte er es wahrscheinlich gar Gier genannt. Doch er beschloss, seiner üblichen Eichhörnchenparanoia nicht nachzugeben und sich auf die unübertreffliche Stärke Altobellos und seinen eigenen Scharfsinn zu verlassen, während die Ratten, ohne auch nur eine Erwähnung des Bären, bereits begannen, Eine riesige, aus Ästen und Stämmen geflochtene Brücke mit der vereinten Kraft ihrer unüberschaubaren Anzahl über den Grenzbach zu wuchten. Eine Passage, die für das Eichhörnchen allein sicher nicht nötig gewesen wäre. Kip fragte sich, ob es auf Ymir überhaupt größere Tiere als Altobello oder den Wisent gab, für die diese Brücke offenbar mindestens ausgelegt war, verlor den Gedanken aber schnell wieder, als ihnen schließlich Lope zurück entgegengeeilt kam. Zur Überraschung des Eichhörnchens und zum Erstaunen des Bären, der offenbar vor Faszination kaum die Augen davon lösen konnte, trug der Hirsch nun allerdings eine Schwalbe im Geweih.
»Altobello, Kip, amigos, könnt ihr es fassen? Ich werde Vater!«
»Ja, du hast die halbe Reise von nichts anderem geredet?«
»Sí, claro, aber seht ihr diese Telegräfin? Das ist Hela, eine Kollegin von der Waldwache, die nur in ganz besondere Fälle zum Einsatz kommt. Und der alte Philaufenent hat ein großes Herz für junge Hirte. Hört mal, Hela, bitte Nachricht wiederholen.
Jungers, bring ins Feld, hier spricht Oberwaldwachmeister Philaufenent. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich spätestens an die Grenze von die Adebarium. Und ich hoffe für dich, dass du dann bereits hast erledigt deinen Auftrag. So oder so, komm zurück, Junge. Deine Ines wird noch heute werfen, sagen die Hirschwestern. Deshalb schicke ich dir auch extra Hela, du weißt warum. Aber gewöhn dich nicht daran, Junge. So, und jetzt komm nach Hause zu deiner Familie. Das ist ein Befehl.
Wenn Sie die Nachricht noch einmal...
Nein, danke. Habt ihr gehört, Amigos? Und meinen Auftrag habe ich auch erfüllt, Sie? Ihr seid sicher am Adebarium, no?
Kip blickte leicht skeptisch hinüber zu den Ratten.
Denke doch. Jedenfalls kannst du nicht mehr für uns tun. Dann erstmal Haufen Dank und herzlichen Glückwunsch. Nur eine Frage noch aus reiner Neugier. Was wolltest du denn noch von Tak?
Oh, nichts Wichtiges. Mir war nur eingefallen, dass Oleas versollener Oberwaldwachmeister Textaxen sein Schwager war. Und da wir offiziell noch immer nach ihm fanden, dachte ich frage einmal nach. Nur wusste er leider auch nichts Neues. Und dann hat mich die Hela gesehen. Und jetzt, Amigos,
ihr habt die Gräfin gehört, muss ich sie los. Gute Besserung, Kip, und pass gut auf Altobello.
Sprach der Hirsch und zwinkerte dem Bären zu, der ganz gegen seine gewöhnlich einfältige Art Lopes Humor schon während ihrer gesamten Reise offenbar sehr gut verstanden hatte und nun sogleich mit einem breiten Grinsen zurückzwinkerte, worauf er schließlich sogar freudig winkend eine Tatze hob.
»Tschüss, Lope, bis bald mal.«
»Jau, und grüß uns deine Familie.«
»Lieben gern, Amigos, es war mir eine Ehre, auf dass uns Ero einst wieder zusammenweht. Hasta luego!« »Hela!« »Sonder- und Wegerechtsanzeige aktivieren«,
rief Lope, worauf die Telegräfin umgehend anfing, ohrenbetäubend zu heulen, und der Hirsch sogleich, zunächst noch verhältnismäßig langsam und vorsichtig, aber sichtbar ungeduldig, durch den Sumpf zurück nach Süden hechtete. Unterdessen hatten die Ratten ihre mächtige Brücke endgültig über den Grenzfluss geschoben und offenbar auch befestigt. In jedem Falle stand mitten darauf nun die große Ratte mit weißvernarbtem Fell, Rizzo, wie Kip und Altobello bald erfahren sollten, und rief feierlich:
»Tretet ein, all ihr, die wahrlich der Hilfe bedürfen, im Adebarium enden die Reisen aller Kranken und Schwachen. Quält euch nicht länger, sondern spürt der Götter Segen, denn euch erwartet der größte Visionär der Heilwissenschafterei, der mächtige Adebar Nafta Krokowski.«
Ich bin gespannt. Weiß euer mächtiger Chef eigentlich schon, dass er kein Wissen mehr schaffen darf? Oder ist er da auch völlig rechtsbefreit?«
fragte Kip und lenkte durch sanftes Ziehen an Altobellos Nackenfell den Bären auf die Brücke, während die Ratten nur mit suspekter, schweigsamer Gastfreundlichkeit die Fragen des Eichhörnchens weglächelten. Stattdessen standen sie nun entlang der Brücke Spalier und kratzten mit ihren Hinterkrallen einen feierlichen Begrüßungsrhythmus in das Brückenholz. In Kips Augen war dies eine unsagbare Verschwendung, da die Brücke so offenbar nach jedem Besucher wieder ausgebessert werden musste. Überhaupt schien ihm der gesamte Mechanismus fragwürdig, der streng genommen nur darin bestand, unzählbare Mengen an Ratten auf das Problem zu werfen, statt eine effiziente Lösung zu suchen. Ein Muster, das Kip auch, zumindest zu Beginn, im gesamten Adebarium auffallen sollte, ebenso wie das Muster, nachdem die Ratten, wie auch alle anderen Angestellten des Adebariums, sarkastische Kommentare oder gar direkte Kritik, mit der das Eichhörnchen zunächst nicht sparen sollte, grundsätzlich wortwörtlich wortlos weglächelten und im Zweifel das Gespräch auf die Gesundheit des Patienten lenkten. Bereits auf ihrem anschließenden Weg ins Herz des Adebariums war es so, dass Rizzo, der direkt die Führung durch die sumpfigen Unwägbarkeiten übernahm, zwar bereitwillig Auskunft über die hiesigen Abläufe und Gepflogenheiten gab, Doch klangen seine Worte in Kipps Ohren nur wie leere Phrasen, die schon Haufen von Haufen Male aufgesagt worden waren und unterwegs jedwede Bedeutung verloren, sofern sie denn jemals eine besessen hatten. So hieß es zum Beispiel auf Kipps Frage, was es denn mit dieser ominösen Tümpelsuppe auf sich hätte und ob man tatsächlich nur Käfer zu fressen bekäme, von Rizzo lediglich:
Die Ernährung ist der Stamm, aus dem alle Krankheit wie auch Behandlung erwächst. Im Adebarium erfahren Sie durch international erfahrene Experten wie den berühmten Adebar, Professor Naftarokowski, wie Sie mit einer individuell optimierten Ernährungsregulierung Ihre jeweiligen Probleme gezielt und nachhaltig umgestalten können.
So oder so ähnlich klangen alle Antworten Rizzos, sowie die einer jeden beliebigen der anderen Ratten, welche sie auf ihrem Weg nicht nur begleiteten, sondern dem Bären und ihrem vernarbten weißen Sumpfführer gar in Scharen vorauseilten, der geradezu sagenumwoben schwierige wie gefährliche Weg durch die Sümpfe des Adebariums machte seinem Ruf alle Ehre, doch war es nicht so, wie Kipp erwartet hätte, dass es hier erfahrene Experten gab, die durch die ständig wechselnde Landschaft wanderten und geheimes Wissen ansammelten, um damit Fremden den Weg weisen zu können. Ganz im Gegenteil. Auch das Problem der Unwägbarkeit des Terrains wurde schlicht durch Masse gelöst. Daher hörten sie es auch bald regelmäßig platschen, wenn wieder eine Ratte in ein Wasserloch fiel, was für Letztere noch eine verhältnismäßig gute Nachricht war, denn wenn sie hier nur ins Wasser fielen, konnten die Ratten meist schnell zurück an Land schwimmen. Deutlich gefährlicher waren im Sumpf die Dinge, die man nicht hören konnte, wie die Sinklöcher, die einen, wenn man ihnen nur einmal tief genug in die Falle getappt, mit Baumesgeduld lautlos ins Verderben zogen. Wenn die Ratten wie hier in großen Zahlen und verhältnismäßig geringer Eile unterwegs waren, war allerdings auch dies meist kein Problem, da es für gewöhnlich reichte, wenn die nächste Kameradin ihrer sinkenden Artgenossin einen helfenden Ast oder ein hier nun auch überall wachsendes Schilfrohr reichte. Was wirklich gefährlich war, sollte Kipp zunächst nur am Rande mitbekommen und wie immer nur eine inhaltslose Worthülse als Antwort auf jede Frage zu dem Thema erhalten. Doch auf ungefähr halber Strecke, als es im Zwielicht des dichten Nebels für Kipp längst unklar war, ob die Sonne überhaupt noch am Himmel stand, schien direkt neben ihnen eine Ratte auszurutschen. Das heißt, sie fiel plötzlich in eine schlammige, sich selbst wieder schließende Pfütze, die zuvor noch durch einen scheinbaren riesigen Blätterteppich verdeckt gewesen war. Nur, dass dieser offenbar aus einem einzigen, unvorstellbar großen Blatt bestand, das eigentlich mehr als die gesamte Pfütze bedeckt hatte. Doch wenn ein falsches Tier an falscher Stelle auf dieses Blatt und somit in die Falle trat, so konnte es sich im schlimmsten Fall gar um sein einsinkendes Opfer wickeln und dieses noch ersticken, bevor es überhaupt ertrinken konnte. Soweit sollte es allerdings zunächst nicht kommen. Was diese Riesenblattfallen anbetraf, blieb es zunächst in Kipps und Altobellos Beisein bei dem einen kleinen Zwischenfall ohne größere Konsequenzen, auch wenn Kipp sich schnell fragen sollte, wie viele Ratten allein bei dieser nicht mal einen halben Tag andauernden Reise wohl auf ewig im Sumpf verloren gegangen sein mochten und ob es irgendjemanden gab, der um sie trauerte. In jedem Falle hatten sie schließlich, nach einem gefühlten halben Tag, die unüberschaubaren wilden Moore hinter sich gelassen und die ersten Ausläufer des eigentlichen Tümpels erreicht, wie die Hiesigen das tatsächliche medizinische Institut im Herzen des Sumpfes nannten, welches sofort daran zu erkennen war, dass es hier ausgebaute Wege quer durch das Gelände gab, meist schlichte Befestigungen aus zahllosen, gebundenen Ästen, die verhindern sollten, dass man unversehens im schlammigen Boden einsank. Mancherorts schlängelten sie sich gar als lange, auf Pfählen aufgebockte Hochwege aus Holz, wie die im ewigen Zwielicht tanzenden Glühwürmchen scheinbar frei in der Luft schwebend über die riesigen Pfützen und kleinen schlammigen Seen und verbanden so einen gut getarnten Kobelbau mit dem nächsten, welche offenbar als individuelle Krankenbauten verschiedenst großen Patienten ihre Privatsphäre schenken konnten. Dieser Anblick ließ das Eichhörnchen kurz innehalten. Es war das erste Mal, dass Kipp hier über etwas staunen musste, denn diese schwebenden Wege waren viel zu raffiniert und handwerklich anspruchsvoll, als dass einfach eine zahllose Rattenmenge dazu imstande gewesen wäre, und er fragte sich, wer wohl für dieses bautechnische Wunderwerk verantwortlich sein mochte, als plötzlich ein großer, schlaksiger Storch am Himmel erschien und schließlich direkt vor ihnen landete. Er faltete sogleich seine schwarzen Flügel an den weißen Körper und richtete bei geschlossenen Augen seinen langen Schnabel leicht gen Himmel, wobei ein nicht zu übersehender, ungewöhnlich langer, weißer Flaum daran zum Vorschein trat, bis er den Schnabel öffnete und feierlich sprach:
»Hallo und herzlich willkommen, die Herren Kipp und Aldobello. Ich begrüße Sie im Namen des Professors Krokowski, der liebste Grüße senden und sich bald persönlich um Sie kümmern tut. Versprochen. Bis dahin stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn Sie sich einfach vertrauensvoll an mich, Assistenz Oberadebar, Bartelt von Schnabelbart.«
Sie hörten
Bex der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer.
Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch.